Liebe Gemeinde, am, was haben wir heute, Sonntag? Ach ja, richtig, ist der Gottesdienst. Am Freitag waren Naomi, Lina und ich in Stuttgart und wir setzten uns da in so ein Restaurant rein und ich hatte meine Ohren, sie ist gerade nicht da, ich hatte meine Ohren nicht bei meiner Frau, sondern am Tisch nebenan. Da lagen eigentlich meine Ohren und es trafen sich da ein, ja, ich schätze mal, ja, Mittagspause gemacht, ein Geschäftsmann und eine Geschäftsfrau, die sahen jedenfalls so aus und unterhielten sich. Und ich habe das Gespräch so ein bisschen nebenher belauscht und der Mann sagte zu dieser Frau, ich will einfach nur noch weg. Ich will einfach nur noch weg. Und dann fing er an, über Deutschland zu reden und wie schlecht hier alles sei und er will einfach nur weg. Er will sich einen Campingwagen holen und weg. Und er hat sich von seiner Frau getrennt, beziehungsweise nein, sie waren noch verheiratet oder sind noch verheiratet, weil das irgendwie praktischer ist, aber eigentlich de facto leben sie getrennt. Ich will einfach nur weg. Und er sagte, egal wohin, egal wie lange, ich will einfach nur weg. Und ich dachte so, das ist so die Sehnsucht, glaube ich, von vielen Leuten, die in so Situationen stecken, wo sie merken, sie kommen da irgendwie nicht raus, die wollen einfach nur weg. Neues Leben. Abbruch hier und ein neues Leben dort. Und der Grund für das ist vielleicht eben diese Beziehung, die er erlebt hat mit seiner Frau. Oder Deutschland. Ich will einfach nur weg. Egal wohin, egal wie lange. Einfach weg. Neues, anderes Leben. Eine Sehnsucht nach einem Leben, das so ganz anders ist. Und ich glaube, die Bibel kennt diese Sehnsüchte und wenn sie uns Geschichten erzählt, dann nimmt sie diese Sehnsüchte auch wahr und ernst. So auch, wenn wir uns dem heutigen Text nähern. Beziehung, ein Leben zu führen, das sinnerfüllt ist. Die Sehnsucht, ein Leben zu führen, das sinnvoll ist, das erfüllt ist. Eine Sehnsucht nach Leben zu stillen, eine Sehnsucht nach Beziehung zu stillen. Vielleicht auch Altes zurücklassen und ja auch Neues beginnen. Und dann begegnen wir dieser Geschichte im Johannesevangelium, die wir übrigens ja auch schon auf der Gemeindefreizeit thematisiert hatten mit dem Schwerpunkt Jesus Christus als Wegbegleiter unseres Lebens. Das wird heute noch einen anderen Akzent geben. Hier geht es ja auch um Beziehungen. Ja, Josie hat das schon irgendwie angedeutet. Da gibt es so ein Beziehungsgeflecht und da geht es vor allen Dingen auch um Beziehungen, die gestört sind. Und es geht um eine Geschichte, in der eine Frau erwischt wird, wie sie mit anderen Männern Sex hat. Also nicht mit ihrem Ehemann. Also bringen die besorgten religiösen Führer diese Frau zu Jesus. Wir müssen ganz viele Fragen stellen an diesen Text, damit wir ihn verstehen und ihn auch in der Tiefe durchdringen. Welche Frage müssen wir denn hier eigentlich zuerst stellen? Ja, warum bringen die religiösen Führer eigentlich keine Männer zu der Frau? Die Frau wird hergezogen. Sie haben es drauf, ja? Sie zitieren die Tora, das Gesetz, sie soll gesteinigt werden für das, was sie getan hat. Oder besser, sie soll dafür gesteinigt werden, was sie alle zusammen getan haben, nämlich ja auch die Männer. Aber nur die Frau ist da. Ist als Mann ja auch einfacher, ne? Das andere Geschlecht hinzustellen und es für schuldig zu erklären, ist ja schwieriger, sich selbst mit dem Thema zu befassen und dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ist ja Thema jetzt der Frau. Und nicht der Männer, die daran auch beteiligt waren. Und ich glaube, das geht uns im Leben oft ähnlich, wenn wir uns eigentlich an unsere eigene Nase fassen müssen, die manchmal ziemlich groß ist und am lautesten schreien nach den Themen Gerechtigkeit, Vergeltung, Reinigung, in denen wir dann eher selbst schlecht als recht unterwegs sind. Und so vielleicht auch hier. Ja, der Fokus dieser religiösen Führer ist ja, diese Frau hat es getan. Aller Fokus auf sie. Mose hat uns im Gesetz befohlen, da liegt der Zeigefinger wahrscheinlich in der Schriftrolle drin. Da steht's. Habt ihr das mal erlebt, dass jemand auf euch zukommt mit der Schriftrolle in der Hand und euch sagt, da steht's? Mir auch. Ich weiß noch, wie ich Praktikum gemacht habe. Damals in einer Gemeinde, ich habe eine Predigt gehalten und als so braver Praktikant habe ich mich dann an die Eingangstür gestellt, um die Leute zu verabschieden. Und auf mich kam ein älterer Herr zu, mit der Bibel aufgeschlagen, mir direkt ins Gesicht gehalten, sagte, hier steht's anders. Und ich war total überfordert. Und hinterher musste ich sagen, ja, er hatte recht. Aber das konnte ich in der Situation nicht. Aber hinterher saß ich da, ich habe es mir noch durchgelesen, habe gesagt, ja, der hat recht. Da steht's anders. Da lag der Impuls aber wohl eher auf dem Recht haben. Und ich glaube, wenn Jesus etwas tut, anders als die Schriftgelehrten, dann liegt der Fokus nicht auf dem Recht haben, hey, wir haben Recht, so steht's da, sondern auf dem Zurechtbringen. Jesus möchte zurechtbringen. Er möchte nicht Recht haben. Nach dem Gesetz, ja, das sind die Erbsenzähler, die Korrekten, die Deutschen. Vielleicht auch manchmal, ich sag das mir so. Die Sache ist doch klar. Aber Jesus, was tut er? Er zieht sich diesen Schuh nicht an. Er zieht sich diesen Schuh nicht an. Und Josie hat das, glaube ich, auch, du hast ein Wort benutzt. Er bleibt irgendwie gelassen. Und was macht Jesus? Er beugt sich. Er sitzt wahrscheinlich in der Hocke und schreibt etwas auf den Boden. Wow. Die Sache ist doch klar. Für ihn wahrscheinlich nicht. Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und er schreibt weiter. Und die Männer hauen ab. Sie sagen sich einfach nur schnell weg. Schnell weg. Und nur noch Jesus und die Frau stehen da. Ist da jemand, der dich verurteilt? Nein, es ist niemand da, der mich verurteilt. Ich tue es auch nicht, sagt Jesus. Verlass dein sündiges Leben. Ende der Geschichte. Aber uns bleiben hoffentlich Fragen, wenn wir uns diese Geschichte anschauen. Ich glaube, wir müssen Fragen an den Text stellen, damit wir ihn verstehen. Sonst bleiben wir ganz schnell bei einem einfachen moralischen Appell stehen, der lauten könnte, urteile nicht so schnell, schmeiß keine Steine auf andere Menschen, du baust ja auch mal Mist, verurteile nicht, sondern sei gnädig mit den Menschen, weil sie dir auch gnädig sein sollen. Das ist ja alles etwas, was wir mit dieser Predigt sagen oder ausdrücken könnten. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Also, was ist eigentlich das, was Jesus da auf den Boden schreibt? Und warum bewegt das, was er dorthin schreibt, die religiösen Führer dazu wegzugehen? Lass uns mal mit einer Art Vogelblick auf die Geschichte schauen und feststellen, dass vor Kapitel 8, welches Kapitel steht? 7. Ja. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass bei der Lesung Vers 53 vom 7. Kapitel mit dazugenommen wird. In Kapitel 7 lesen wir vom Laubhüttenfest. Und es wird davon erzählt, wie Jesus auf diesem Laubhüttenfest unterwegs ist. Das Laubhüttenfest war eines der 7 großen jüdischen religiösen Feste im Kalender. Und wir finden die aufgeführt in Levitikus 23, falls ihr das nachschauen wollt. Und das Laubhüttenfest war das letzte Fest im hebräischen Festkalender und zugleich auch das letzte Fest des Jahres, sozusagen das letzte Fest vor dem Winter. Dann, wenn hoffentlich Regen kommen sollte. Regen kommt und tränkt die Erde, damit alles wächst, was uns, was den Menschen damals als Nahrung dienen sollte. So hatte man im Frühling eine Ernte, die groß genug war, um die Leute zu ernähren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, würde der Regen nicht kommen, würde es eine Katastrophe geben. Man hätte eine schlechte Ernte und das bedeutete für viele den Tod. Stellt euch das vor, jetzt kommen tausende Pilger nach Jerusalem. Die Stadt ist übervoll und sie übernachten irgendwo kampierend in selbstgebauten Laubhütten und sie fasteten und feierten. Und sie erinnerten sich in dieser Woche, in diesen Tagen daran, wie Gott für sie, für ihre Vorfahren, für ihr Volk gesorgt hatte, während sie durch die Wüste irrten. Also die dringende Frage, die sich jeder auf diesem Fest stellte, war, wird es wieder regnen? Wird es wieder regnen? Versorgt uns Gott auch wirklich für das nächste Jahr? Wir sagen, klar, natürlich gibt's Regen, ne? Wobei, ja, jetzt ist auch schon wieder ziemlich trocken. Aber so existenziell stellen wir uns diese Frage nicht mehr. Für uns wird es regnen, vielleicht die Landwirte, Daniel, ne? Wird es regnen, aber ich so, boah, ich stelle mir nicht die Frage, wird es regnen, ist doch super, ich kann ins Freibad gehen, ist doch Wasser. Ja, so sind wir gestrickt, ne? Aber diese dringenden Fragen, die fehlen uns manchmal. Vielleicht ist eine dringende Frage so unserer Zeit, oder eine Hoffnung, hoffentlich gehe ich nicht kaputt. Hoffentlich gehe ich nicht kaputt an meinen Gedanken, an meine Arbeit, an meinen Beziehungen, an meinem Leben hier. Deswegen will ich einfach nur schnell weg. Hoffentlich gehe ich nicht kaputt. Wird das alles okay mit mir? Zurück zum Fest. Die Zeit dieser 8 Tage war geprägt von Gesängen, Gebeten, dass Gott seinem Volk wirklich auch Regen schenken möge. Und wahrscheinlich war das so ein Festival, wo dann viele verschiedene irgendwie Rabbiner oder wer auch immer, Schriftgelehrten dann sich hinstellten und verschiedene Inputs gaben zu den Themen und gesagt haben, Thema Wasser, das ist jetzt hier ganz wichtig, weil wir darauf hoffen. Und sie thematisierten eben Wasser. Wasser ist wichtig, wir werden von Gott mit Wasser versorgt, das war auch bei der Schöpfung schon ganz wichtig. Und ja, damit wird auch der spirituelle Durst angesprochen, die Sehnsucht, die Fülle zu haben, den Durst gestillt zu bekommen, also viel Lehre über das Wasser. Und der Höhepunkt dieses Festes kulminierte dann darin, dass der Hohepriester einen Krug von Wasser und einen Krug von Wein nahm und die gleichermaßen über den Altar goss und die Masse rief, Hosanna, Hosanna. Das kennen wir von später, ne? Hosanna, Hosanna, hilf doch Gott, bitte bring uns das Wasser, das wir brauchen. Und dann zu Jesus, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, also dem pompösen Abschluss, da wo die Prediger nochmal richtig eingeheizt haben, wo es besonders laut war, wo alle nochmal ihre Energie gesammelt haben. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief. Ja, Jesus musste ja rufen. Was glaubt ihr, was da los war? Jesus musste schreien und rufen, damit er hier gehört wird. Es ist der letzte Tag, da ist viel los. Und was sagt Jesus? Er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jesus, das ist ein Typ, ne? Also all das, worüber die anderen gesprochen hatten, was schon immer Thema war, das Wasser, Gott, bring uns Wasser, du bringst uns Wasser, das projiziert Jesus hier auf sich und er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Boah, ist das anmaßend, ja. Aber Jesus wählt genau diesen Moment und die Leute sind auf dieses eine Thema fokussiert und er nennt es beim Namen und er bezieht es auf sich und er nennt ihre Sehnsucht nach Stillung des Durstes beim Namen und er sagt, Leute, ich kann dagegen etwas unternehmen. Jesus kennt die Nöte und die Sehnsüchte der Menschen und er holt sie ab und er weist sie auf sich selbst hin. Wo es körperlichen Durst gibt, da gibt es auch einen nach Spiritualität, nach Sinn, nach Erfüllung, nach Ankommen, nach Ruhe. Diese Welt ist nicht alles, sagt er ihnen vielleicht. Ja? Also ein großes Festivalgelände, Camping, bisschen religiös getarnt vielleicht. Vielleicht sind auch manche dabei, die haben einfach nur Bock zu feiern. Was wird aus solchen Festivals gemacht? Ja, da wird viel gesoffen. Da wird viel getrunken. Da gab es wahrscheinlich viel Wein. Ist doch klar. Da wird gefeiert. Vor allen Dingen jetzt am letzten und am größten Tag. Haben viele gefastet und trinkt mal eine Flasche Wein irgendwie auf nüchternen Magen. Vielleicht wisst ihr, was dann passiert. Ja, ja, und schwuppsdiwupps, wie ist das auf solchen Festen? Man bandelt so miteinander an, Männlein, Weiblein, und dann passiert es vielleicht schon mal, dass der eine falsche Mann mit der anderen falschen Frau in derselben Laubhütte, weiß ich nicht, im selben Zelt, in derselben Kiste landet. Aha, und aufwacht und merkst, ups, das war ja nicht so toll. Das war nicht so toll, was wir hier gemacht haben. Und hier ist eine Frau. Und diese wird von den Pharisäern in den Tempel gezerrt, weil sie erwischt wurde, weil sie mit einem Mann zusammen war, der nicht ihr Ehemann war. Und sie bringen sie zu Jesus, weil sie Jesus eine Falle stellen wollen und sie fordern ihn heraus. Aber was tut Jesus? Er beugt sich runter in alle Gelassenheit und er schreibt in den Sand. Was schreibt er da, der Jesus? Die Schriftgelehrten haben 8 Tage gefeiert. Sie haben 8 Tage gelehrt. Sie haben 8 Tage über die Relevanz von Wasser gepredigt, auf Grundlage ihrer Tora. Welche Stellen haben sie wohl benutzt? Eine Stelle, die am Laubhüttenfest möglicherweise auch benutzt wird, stammt aus Jeremia. Und in der Stelle geht es um Staub. Und Staub ist das, was du hast, wenn du kein Wasser hast. Da steht in Jeremia 17,13, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Wow, ne? Dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Und was macht Jesus? Er beugt sich runter und er schreibt in den Staub, in den Sand. Also Jesus nimmt eine Stelle, die die Schriftgelehrten gekannt haben müssen, die vielleicht auch sogar Thema war auf dieser großen Konferenz. Und er nimmt sie auf, ohne nur ein einziges Wort zu sagen und er zeigt es ihnen. Und das ist wahrscheinlich manchmal viel ausdrucksreicher, als viele Worte zu machen. Er sagt nicht, ihr seid blöd, ihr habt mich verworfen. Nein, er gibt dieser Ansage, dieser Aussage eine andere, eine deutlichere Sprache. Und er sagt ihnen damit, hey, fasst euch an die eigene Nase. Nicht die Frau ist das erste Problem, sondern das erste Problem, was ihr habt, seid ihr selbst. Und er konfrontiert sie. Und da sind die Schriftgelehrten platt. Und auch ganz schnell weg. Einfach nur schnell weg. Konfrontation und schnell weg. Ihnen war gar nicht bewusst, dass es auch um sie geht. Es ging doch immer um die Frau. Das war doch bis dahin so einfach. Dass wir unseren ganzen Ärger auf diese eine Person projizieren konnten. Das geht mir im Leben auch so. Das ist manchmal so einfach, meinen Ärger wegzuprojizieren, meine eigene Schuld nicht anzuerkennen und zu sagen, da liegt alles falsch, das ist alles Mist gewesen. Es ging doch immer um die Frau. Es ging doch immer um Jesus. Es ging doch niemals um uns. Und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo Gott die Möglichkeit hat, zu sprechen. Eine Überraschung. Jetzt sind wir konfrontiert. Also was schreibt Jesus in den Sand? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ihre Namen. Vielleicht. Aber was will der Erzähler, der Schreiber des Evangeliums uns in jedem Fall mitteilen? Er will mitteilen, dass Jesus aufdeckt, dass Jesus entlarvt, dass Jesus konfrontiert. Und zwar nicht die anderen, sondern immer denjenigen, der es hört. Und bei dem es auf fruchtbaren Boden fällt. Und wahrscheinlich fällt es bei den Schriftgelehrten auch auf fruchtbaren Boden. Aber sie reagieren halt so darauf, dass sie fliehen müssen, weil sie konfrontiert sind. Jesus konfrontiert die Machtelite seines Landes. Also diese religiösen Anführer waren ja Teil des Tempels, Teil einer Institution, die nicht nur in religiösen Belangen etwas zu sagen hatte, sondern auch in der Politik, auch in der Wirtschaft, auch im kulturellen Leben. Mit denen legt Jesus sich hier an. Und er schreibt ihren Namen oder was auch immer er da schreibt in den Sand, weil diese Elite korrupt geworden ist. Und damit konfrontiert er sie. Er sagt, ihr seid korrupt. Und ihr lenkt von euch selbst ab. Und das könnt ihr am besten. Und was passiert, wenn Menschen korrupte Systeme aufdecken? Das kennen wir vielleicht aus vielen Fernsehfilmen, Actionfilmen, wie auch immer. Was passiert mit dem, der korrupte Systeme aufdeckt? Der muss weg. Genau. Am besten wird er aus dem Weg geräumt und getötet. Das bedeutet, das ist keine Geschichte darüber, dass wir weniger urteilen sollen. Wenn du das mitnimmst, ist okay, ja. Das ist eine Geschichte über einen jüdischen Rabbi, der sich total gegen das Establishment der damaligen Zeit seines Landes, der aufsteht und sagt, ihr liegt falsch, weil ihr falsch seid. Kehrt um. Haltet es aus, bei mir zu sein. Bleibt hier stehen, scheint Jesus ihnen zuzurufen. Seht euch doch mal selbst an. Und Jesus schreibt in den Staub und er deckt auf. Und er nimmt damit stückweise das vorweg, was ihm widerfahren wird. Denn der Aufdecker wird zum Gejagten, zum Getöteten und zum Leidenden. Aufzustehen, Machtstrukturen zu entlarven und aufzudecken, das ist gefährlich, weil es immer Konfrontation hervorruft. Aber für Jesus ist es sein Leben. Und ich glaube, das ist es noch immer. Und er stellt sich ganz da rein, dass Machtstrukturen und Korruption aufgedeckt werden. Und zwar nicht bei den anderen, sondern bei mir. Dass mein Machtanspruch über mein Leben aufgedeckt wird, dass all das, was ich tue, um in mein Leben schön zu reden, dass das aufgedeckt wird. Und ich bei Jesus stehen bleibe. Und wenn er mir was zumutet, dass ich nicht weglaufe. Er stellt sich ganz in mein Leben und entlarvt meine Machtstrukturen, all das, was ich geschaffen habe, um zu sagen, ach, ich bin doch so super und ich bin doch total toll und ich kriege mein Leben schon alleine gemeistert, meine Pläne. Ja, er deckt das auf, meine Pläne gegen ihn, meine Provokationen. Also wenn Jesus mir und dir eine unbequeme Wahrheit über dich in den Sand schreibt, wo bist du dann? Ganz schnell weg? Ganz schnell bei der nächsten Beschäftigung, ganz schnell beim anderen. Der war schuld, Eva war's. Ja. Beim Laubhüttenfest sagt Jesus den Schriftgelehrten in Kapitel 7, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz. Er deckt auf ihren eigenen Anspruch, den sie nicht erfüllen können. Und ich denke zurück an den Mann aus Stuttgart, der neben uns saß, am Tisch. Hat Jesus diesem Mann etwas in den Sand geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Aber ich komme dann so ans Fantasieren, was ist im Leben dieses Mannes passiert, das ihn sagen lässt, ich muss ganz schnell weg. Eins weiß ich, ganz gewiss, dass dieser Mann eine Sehnsucht hat nach Erneuerung seines Lebens, nach einer Ruhe, nicht nach einem Getriebensein. Und er lässt sich treiben und er flieht, meiner Meinung nach, weil er sagt, egal wohin, ich bin so verzweifelt, egal wohin, egal wie lang, ich muss einfach nur weg. Und er nimmt damit sein Leben in seine Hand. Die Machtstruktur meines Lebens, die Jesus aufdeckt, ist, dass ich denke, ich bin der Herr über mein Leben. Aber ich bin nicht der Herr und der Meister meines Lebens. Dass ich hier sein kann, ist nicht mein Verdienst. Dass ich hier bei Jesus stehen bleiben kann, das ist nicht mein Verdienst. Das ist Gnade. Und du musst auch nicht weglaufen und du darfst hier stehen bleiben bei Jesus und das aushalten. Weil Jesus dem ja seine Liebe entgegenhält. Aus Gnade sind wir in der Gegenwart Gottes. Aus Gnade sind wir in der Gegenwart von Jesus. Aus Gnade sind wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Lasst uns hier stehen bleiben. Als Einzelne. Dass ich Jesus die Möglichkeit gebe, Machtstrukturen, Provokationen aus meinem Leben aufzudecken. Dass wir lernen als Gemeinde, dass Jesus Machtstrukturen, Provokationen in unserem Gemeindealltag aufzudecken. Amen. Lasst uns gemeinsam nochmal singen.
Sie darf dazu kommen.